herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage Uni Wuppertal, dem Podcast, in dem wir euch mitnehmen hinter die Kulissen der Bergischen Universität. Mein Name ist Anne und ich begleite unsere Gäste durch die Gespräche. Heute sitzt der Tobias bei mir. Hallo Tobias.
Hallo.
Tobias, es ist Nachmittag, wir zeichnen am Nachmittag auf. Du bist Industrial Design Student, so viel darf ich schon verraten hier an der Uni. Hast du heute schon was gezeichnet?
Nein, noch nicht. Leider noch nicht. Ich wünschte, wir sind gerade in der Research-Phase, deshalb viel PC-Arbeit gerade.
Okay, genau. Aber normalerweise würdest du sagen, an einem normalen Tag hättest du dich jetzt heute schon mit irgendwas hingesetzt und hättest schon irgendwas gemalt.
Ja, vielleicht ein bisschen so privater, aber ja. Viel zeichnen doch, auf jeden Fall, ja.
Okay, gut. Research-Phase hört sich auch spannend an. Ja. Reden wir gleich drüber, warum das in eurem Studium tatsächlich doch auch eine Rolle spielt und das nicht alles nur wild vor Leinwänden stehen und mit Farbe rumklecksen ist. So, Tobias, nachdem ich wusste, dass du hierher kommen würdest, also ne, wir haben uns abgesprochen so und dann habe ich geguckt, was studiert der Mann denn? Ja, Industrial Design. wenn man sich da so gar nichts drunter vorstellen kann, kann ich sagen, so aus meiner Warte, Industrial Design hört man und denkt, du bist Architekt für Fabrikhallen. So. Ja, weil Industrie und Design, was könnte das sein? Ich habe dann nachgeguckt, das ist nicht Architekt für Fabrikhallen, aber vielleicht magst du selber gerade mal ein bisschen erklären, was Industrial Design überhaupt ist.
Ja, klar. Genau, ich habe mir am Anfang auch irgendwie gar nicht richtig vorgestellt oder vorstellen können, was das überhaupt ist. Aber jetzt so nach 6 Semestern hat man dann ein bisschen Verständnis bekommen. Das ist quasi, also wir entwerfen oder designen Produkte, wir gestalten Produkte und kümmern uns zusätzlich, also was jetzt der Unterschied zwischen zum Beispiel einem Produktdesigner und einem Industriedesigner ist, dass wir uns noch so ein bisschen um den technischen Aufbau, was innen drin passiert, ein bisschen so Fertigungsverfahren uns angucken und quasi nicht nur für die schönere äußere Gestaltung da sind, genau.
Nicht nur überall Glitzer drüber
genau,
streuen.
Genau, richtig, dann, genau.
Sondern ihr müsst euch auch einen Kopf machen. Richtig. Dazu habe ich direkt eine Frage, denn ich habe natürlich ein bisschen geresearched, als ich wusste, dass du hier mein Gast sein würdest. Und du hast tatsächlich schon Dinge mit technischer Funktion designt. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das einmal eine Steckerleiste.
Richtig, genau.
Und ein Paketsortierer.
Ja.
Total Wahnsinn. Also Dinge, auf die man auch so jetzt im Alltag erstmal so nicht kommt, dass die ja jemand designen muss. Man denkt halt so, ja gut, Steckerleiste sieht aus, wie so eine Steckerleiste halt aussieht. Nee, tut's nicht.
Genau.
Und da hast du jeweils kleine Videos zugemacht, Animationen. Und da sieht man auch, in diesen Animationen sieht man das Innenleben dieser Dinge. Und da laufen Kabel rum und da sind noch Bauteile drin und so. Also wie krass muss man sich, wenn man Industrial Design studiert, wirklich mit der Technik hinter so einem Ding auskennen? Fragst du da vorher jemanden so, was müssen da noch alles an Bauteilen rein und dann berücksichtigst du die schon? Oder sagst du, ja, da muss halt irgendwo Strom rein, mache ich mal ein Kabel mit und wird schon klappen.
Auf Google.
Und nachher kommt so die Firma und sagt so, ja, aber unser Kabel ist viel zu dick, das kann man so gar nicht knicken, so, das müssen sie anders machen. Wie läuft das? Also wie gut muss man sich mit der Technik von so einem Gegenstand, den man da designt, wirklich auskennen am Ende?
Also man muss da nicht wirklich mit so einer technischen Expertise, also ich wusste zum Beispiel vorher auch nicht, wie eine Steckdosenleiste von innen drin aussieht. Das ist dann quasi alles so ein bisschen im Research-Prozess. Also wir haben zuvor eine Steckdosenleiste uns gekauft und haben die dann, also in unserem Disassembly hieß das quasi, haben wir die aufgeschnitten, also wirklich richtig rustikal auseinandergebrochen und erstmal überhaupt geguckt, was ist da alles drin, was benötigt so eine Steckdose. Und dann gab es verschiedene Teams, die verschiedene Arten von Steckdosen haben, weil da gibt es ja auch selbst noch Unterschiede.
Ja.
Und dann haben wir quasi so ein bisschen uns nach und nach dieses Wissen angeeignet, wie so eine Steckdose jetzt zum Beispiel von innen aussieht und haben das dann irgendwann übertragen. Quasi die Elemente, die wir spannend fanden oder spannend, also der Wortwitz ist jetzt, okay, nee, aber, die haben wir uns dann rausgenommen und dann quasi jeder für sich so ein bisschen seine eigene kleine Steckdose entworfen, entdesignt mit den eigenen Komponenten.
Das kann man jetzt bei so einer Steckdosenleiste total super machen, bei so einem Paketsortierer.
Genau.
Den hast du ja nicht mal so als Ansichtsexemplar zu Hause stehen. Wie macht man das da?
Das war ein bisschen komplizierter, genau. Das war im Rahmen von einem, das heißt bei uns, im Studium heißt das Kachelcross. Das ist im dritten Semester immer so ein, das geht über 5-6 Wochen. Das ist so ein Intensiv quasi Wettbewerb untereinander. Also das bilden sich so kleine verschiedene Teams. Und da haben wir eine Aufgabe und jeder muss halt so eine bei uns jetzt zum Beispiel diese Sortiermaschine entwickeln. Und das war wirklich ein bisschen eine Challenge, würde ich mal sagen, weil wir sind da reingegangen, das war auch relativ am Anfang des Studiums, im dritten Semester, hatten jetzt noch nicht so ganz so viel Erfahrung mit den ganzen Sachen. Und da müssen wir uns halt erstmal reinfuchsen. Und das gehört irgendwo auch dazu, dass man als Designer oder Industriedesigner, Industriedesignerin quasi so einen Ansatz finden muss. Also wir müssen halt kreativ werden, auch im Ansatz, nicht nur im Produkt, sondern wie schaffe ich es jetzt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und da hatten wir zum Glück jetzt bei uns im Team oder allgemein auch bei uns im ganzen Semester ganz viele schlaue Köpfe, die ganz viele gute Ansätze hatten. Deshalb, das war gut. Und okay. Da ist man nicht ganz alleine, auf sich alleine gestellt.
Okay, okay. Aber das heißt doch theoretisch, dass du ein technisches Item irgendwie besser designen könntest, wenn du wirklich tiefgehend weißt, wie die Funktion auch ist.
Absolut, ja. Also dieses Verständnis zu haben, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Das wird auch uns auch beigebracht. Also wir haben auch zum Beispiel, was man jetzt unbedingt nicht bei einem Designstudium denkt, dass wir Technik und Mechanik haben. Also dass wir da wirklich, haben wir in den ersten beiden Semestern, genau, dass wir über Kräfte und Drehmomente und alles lernen. Aber es hilft halt, es hilft definitiv.
Okay, und das ist dann der Unterschied zum Product Designer, der nur...
Genau, also meines Wissens, ich möchte jetzt keine Product Designer über den Kamm scheren, aber meines Wissens ist das quasi dieser kleine, feine Unterschied, was jetzt ein Industriedesigner, Designerin quasi unterscheidet. Genau. Ja.
Und das ist natürlich auch, ich meine, gibt es noch andere Arten von Design, die du hättest studieren können?
Ja, bestimmt. Also Design ist super groß und wir lernen zum Beispiel bei uns im Studiengang auch so ein bisschen kleine Exkurse, wie man zum Beispiel so ein bisschen Grafikdesign, Kommunikationsdesign, das ist immer sehr groß, Packagingdesign, also da gibt es super viele kleine Nischen. Mich persönlich würde irgendwie auch noch so ein bisschen Fashion Design, Modedesign oder allgemein Product Design, Möbel Design wäre natürlich auch irgendwie interessant. Aber jetzt bin ich hier und ich
Möbel kommen wir gleich noch zu.
Ja, genau.
Genau, du bist hier.
Genau.
Ja, das super. Ist total schön. Vielleicht erzählst du uns einfach mal, wie das gekommen ist, dass du hier bist. Also wenn du jetzt sagst, so ja, ich hätte auch noch drei andere Designrichtungen machen können, aber es ist jetzt im Endeffekt das Industrial Design geworden.
Genau.
Warum, wie war so dein Prozess? Wie bist du, hast du dich entschieden, dass es jetzt dann die Uni Wuppertal mit Industrial Design wird nach der Schule?
Ja, das war ein gar nicht mehr so leichter Weg, sehr steinig und schwer.
Das sind die Besten.
Genau, das sind die Besten. Da unter Druck entstehen Diamanten, sagt man ja immer. Nee, das war, genau, nach dem Abi war ich erstmal so, wie es, glaube ich, vielen Leuten ging, also erstmal ein bisschen planlos, erstmal lost, erstmal ein Gap Year gemacht, erstmal Selbstfindung in Thailand gemacht.
Cool.
Danach war die Frage, okay, was passiert jetzt, was machst du? Ich hatte immer schon so ein bisschen dieses technische Interesse und immer schon dieses künstlerische Interesse. Mhm. Und dann habe ich mich erstmal dazu entschieden, vielleicht auch in einem nicht so guten Research, nicht so ganz tiefgehenden Research, ein eher technisches, ingenieurswissenschaftliches Fach zu studieren an der RWTH Aachen. Und habe dann relativ schnell für mich gemerkt, okay, nee, das ist jetzt nicht so ganz. Also macht schon Spaß, aber irgendwie fehlt mir da was. Also dieses kreative Ausleben, das kam da halt natürlich gar nicht.
Okay.
Also das wurde halt überhaupt nicht angesprochen.
Okay. Wie schnell hast du das gemerkt?
Nach dem zweiten oder dritten Semester, glaube ich, genau. Und dann kam Corona auch, das war noch so ein bisschen der Grund. Also da kam halt ein bisschen viel zusammen und ich dachte mir, ja, also du kannst dich jetzt hier durchzwingen, aber wirst du damit glücklich, ist jetzt so ein bisschen die Frage. In dieser ganzen Corona-Phase habe ich dann auch so ein bisschen wieder so dieses zu diesen ganzen kreativen Sachen den Draht gefunden, den ich so ein bisschen auch so in der Schulzeit halt, man ist jung, man hat jetzt nicht unbedingt, also man will einfach nur mit Freunden irgendwie draußen sein, man macht jetzt irgendwie nicht so viel, aber in der Corona-Zeit hat man ja wieder viel Zeit gehabt und man musste sich auch beschäftigen und genau, und dann war halt die Frage, was machst du jetzt genau weiter? Wie sieht's jetzt, also wenn jetzt das Leben wieder weitergeht, quasi nach diesen ganzen Lockdowns? Und eine Freundin von meiner Schwester, die hat hier an der Uni Wuppertal Industriedesign studiert. Und von ihr habe ich schon vorher mitbekommen, ein bisschen, dass es das überhaupt gibt. Und sie hat auch immer meiner Schwester gesagt, ja, hier, dein Bruder, der würde das voll cool finden, weil der malt ja auch selber und sowas. Ja. Genau, und dann dachte ich mir, ja, okay, Design, ja, hatte ich jetzt irgendwie immer ein bisschen so als, ja, Design, kann man denn damit überhaupt Geld machen, so ein bisschen nach dem Motto. Das genau. War mir am Anfang alles ein bisschen suspekt. Aber dann habe ich mich da so ein bisschen mal reingefuchst und dann auch eine Mappe gemacht. Da gab es auch ganz viele super Mappenberatungstermine schon mit den Professoren selbst, also bevor ich quasi da angefangen habe zu studieren, was super hilfreich war. Und da habe ich das so das erste Mal so ein bisschen verstanden, was überhaupt ein Designer ist. Das ist halt wirklich nicht einfach nur schön machen, sondern das ist eher so, die was ausdenken, etwas ein Problem angehen, wo es Probleme gibt und versuchen, das besser zu machen. Und da dachte ich mir, okay, das ist eigentlich perfekt. Das verbindet dieses Technische und dieses Künstlerische miteinander. Also diese beiden Welten, in denen ich sowieso schon irgendwie so genau zu Hause war. Und ja, dann kam dann zum Glück die erfolgreiche Einschreibung. Ein Professor hat mich dann angerufen, ganz aufgeregt. Und dann, genau, der Rest ist dann nice. Eigentlich Geschichte. Ja,
ja, der Rest ist History, genau. Du sagst gerade, du musstest eine Mappe machen. Und du hast die dann, also du warst mit UniprofessorInnen im Austausch, bevor du hier eingeschrieben
warst. Richtig, genau. Ach, genau. Krass. Ja, das ist cool. Super, also richtig cooles Angebot von den Professoren und Professorinnen, dass sie das überhaupt machen. Ja. Weil zum Beispiel in meinem Fall, also ich habe zum Beispiel ein paar Kommilitoninnen und die wussten halt von Anfang an, dass sie Design studieren möchten. Mhm. Ich hatte bis zu Corona eigentlich überhaupt gar keinen Plan, was ein Designer macht. Also und speziell jetzt ein Industriedesigner, also wirklich null. Deshalb war das so super hilfreich, dass, also es gab jeden Monat quasi so eine kleine Mappenberatung online halt damals noch. Ich glaube, jetzt ist die teilweise vor Ort sogar. Das
Hybrid.
Genau, so hybrid, glaube ich. Genau, und dann jedes Mal, also jeden Monat, konnte man halt so seine Sachen vorstellen oder man hat einfach nur zugehört, das war auch überhaupt nicht gezwungen. Und ja, da haben
wir. Ja, aber mega Arbeit, was die damit haben. Also wie viele, hast du ungefähr eine Vorstellung, wie viele Studierende ihr in eurem Studiengang seid pro Jahrgang?
Also wir sind ein relativ kleiner Studiengang immer. Also wir sind jetzt, glaube ich, aktuell sind wir 21 Leute, Studierende.
Okay.
Natürlich variiert das immer ein bisschen. Ja, es gab zum Beispiel der über uns, der war, glaube ich, 30 und der unter uns ist jetzt ein bisschen kleiner. Aber die Gruppen sind halt immer so relativ klein gehalten, weil das so ein sehr Studentin zu Professor quasi. Also
die Beratungsratio, die Betreuungsratio.
Genau, die Betreuungs Verhältnis. Distanz ist halt sehr am
das ist cool.
der Person. Ja.
Das ließe sich auch gar nicht leisten, wenn ihr jetzt da 200 Leute wärt und müssten dann einen Mappencheck für 200 Leute machen. Total krasses Angebot. Und dann schickt man, also normalerweise ist es ja so, du machst dein Abi und dann im allerdümmsten Fall hast du noch irgendwie eine NC-Begrenzung und dann guckst du Daumen drücken, ob das in dem Jahr passt. Aber ihr musstet wirklich was einreichen. Also ihr musstet dann diese Mappe auch einreichen.
Genau.
Ist das dann, sind das Standardisierungen, also gibt es da Aufgabenstellungen oder sagen die einfach, schick alles, was du gemalt hast bis jetzt irgendwie, wir suchen uns das Netteste raus.
Genau, es gibt so quasi eine Aufgabenstellung, die und da wird verlangt, dass man dazu circa 10 Arbeiten macht. Also bei uns war das jetzt zum Beispiel, dadurch, dass das halt in der Corona-Zeit war, gab es die Aufgabe Sport von zu Hause. Und dann und du hast halt wirklich nur diesen einen Satz quasi und mehr wird halt da irgendwie auch nicht gesagt. Das soll halt natürlich auch irgendwie herauskristallisieren, wer so ein bisschen um die Ecke denken kann und sowas. Und dann sitzt du halt erstmal da und denkst, ja, Sport von zu Hause, okay, und jetzt?
Fotografierst du deinen Bildschirm, während du eine Fitness-App
genau. Oder designst noch so eine Yogamatte und dann fertig. Nein, so ist es, also man muss da schon irgendwie auch ein bisschen zeigen können, dass man sich so ein bisschen auch mit so diesen Problemen auseinandersetzen kann. Was ist jetzt wichtig, wenn du Sport von zu Hause machst? Worauf musst du achten? Wie kannst du das vielleicht verbinden mit irgendwelchen Stauraummöbelstücken oder sowas? Mhm. Und danach gibt es 15 freie Arbeiten, wo du so ein bisschen selber dich ausdrücken kannst quasi. Und dann vielleicht zum Beispiel, ich male selber Acryl und ich habe da jetzt noch ein Bild reingeschickt. Oder zum Beispiel, ich mache auch Teppiche selbst. Und da habe ich zum Beispiel auch einen Teppich jetzt da reingeschickt. Also so ein bisschen zu zeigen, was man noch so außerhalb von Design macht, aber die wollen halt irgendwie dich als Person verstehen.
Ja, genau. Das heißt, niemand muss eigentlich Angst haben, so mit dem, also ich könnte mir vorstellen, dass gerade junge Menschen, also gerade wenn man so frisch von der Schule kommt und ja, man malt sein Leben lang, aber dass man irgendwie immer die Gefahr hat, ey, das, was ich da gemalt habe, Entschuldigung, aber das kann ich ja nicht einreichen.
Ja.
Also die Angst muss man einfach ablegen, oder?
Genau. Ich glaube, das ist aber eine sehr, sehr verbreitete Angst, immer noch unter Profis, dass du kannst vielleicht 50 Jahre lang malen und denkst dann immer noch, bin ich jetzt eingerostet
ist
oder
ist das gut genug?
Genau, ist das gut genug. Ja. Ich glaube, das gehört irgendwie ein bisschen dazu. Aber die Hauptsache ist halt einfach, dass man einfach durchzieht. Einfach vielleicht auch mal Kopf ausmacht. Ich saß dann teilweise wirklich 8 Stunden da und hab dann einfach wirklich gemacht. So, egal, wenn es jetzt so wird, wie es wird, dann ist es okay irgendwie. Jetzt im Nachhinein, wenn ich habe mir jetzt vor einiger Zeit nochmal die Mappe angeguckt, Katastrophe, wenn ich was jetzt.
Aber hey, du hast einen Studienplatz bekommen.
Ja, genau. Also es kann gar nicht so schlecht gewesen sein eigentlich. Aber genau, man hat sich auch weiterentwickelt jetzt in der Zeit. Und also es ist schon lustig irgendwie, wenn man das so nochmal. Ja. Nein, so schlimm ist es
ja,
nicht.
Okay, aber genau. Klar, wenn man sich weiterentwickelt, also ich meine, ist das nicht auch so, dass MalerInnen irgendwie durch ihre Phasen gehen und dann sagen, genau. So, da hatte ich mal hier irgendwie genau. Was Kubistisches und dann.
Genau, so Picasso, genau. Ja, genau. Ja, blaue Phase, Kubist,
ja, genau.
Genau, richtig,
ja, genau. Ja, und dann guckt man vermutlich auf seine alten Werke und denkt so, mein Gott, was habe ich denn da gemacht?
Absolut, ja. Genau.
Okay, ja. Gut. Genau, und dann bist du hier angekommen und hast dich erstmal gefreut, dass du in einem Designstudium warst und hast losgelegt. Und warst du dann überrascht, dass du solche Dinge wie Technik und Mechanik hattest? Oder hattest du dir im Vorhinein mal irgendwie dein Modulhandbuch von dem Studiengang angeguckt und wusstest schon so ein bisschen, was dich erwartet?
Es war eigentlich gar nicht mehr so überraschend, da ich halt schon diesen Kontakt hatte über die Freunde von meiner Schwester.
Ja.
Genau.
Okay.
Also einige Sachen waren dann doch schon, also die hatte ich jetzt halt einfach nicht auf dem Schirm. Zum Beispiel, dass wir in den ersten beiden Semestern so auch so Designgeschichte hatten. Also super, super cooles Fach. Ich finde auch Geschichte irgendwie sehr interessant und dann noch Designgeschichte. Deshalb, das war so ein bisschen, da musste man so ein bisschen hin und her zirkeln. Und die ersten beiden Semester, die waren auch im Nachhinein gar nicht mal so, also natürlich haben wir gelernt, das möchte ich jetzt an der Stelle nicht behaupten, dass wir es nicht getan haben. Aber genau, die ersten beiden Semester sind eher so ein bisschen so eine kreative Öffnung, wird da immer quasi gesagt. Also, dass wir quasi lernen, bisschen out of the box zu denken und uns kreativ zu öffnen. Auch da in der Phase lernen wir am intensivsten, wie man zeichnet, 3D zeichnet und allgemein, also da ist das alles noch so ein bisschen künstlerischer.
Ja.
Was ja, das ist ja, da streiten sich die Designer mit den Künstlern. Ist Design jetzt eine Kunst oder nicht? Also diesen Box möchte ich jetzt auch an der Stelle nicht aufmachen.
Machen wir nicht.
Genau.
Schieben wir zur Seite.
Schieben wir zur Seite, sonst kriege ich hier von meinen Mitstudenten noch auf die Finger. Aber
ja, okay, nee, das mache ich nicht.
Nee, genau.
Also ihr lernt sozusagen so ein bisschen euer eigener Künstler zu werden, also eure genau. Künstlerpersönlichkeit kennenzulernen. So.
Genau, und ja. Einfach auch ein bisschen was zu trauen. Also da hatten wir zum Beispiel in den ersten beiden Semestern so ganz wilde Aufgaben. Ich kann mich an die allererste Aufgabe erinnern, da haben wir so einen Topf bekommen, wo drei Zettel jeweils drin waren und dann mussten wir uns eine künstlerische Epoche haben wir bekommen, ein Tier und ein Möbelstück. Und dann mussten wir diese drei Sachen verbinden.
Wow.
Und ich hatte einen Hocker in Form eines, oder irgendwas, das mit einem Nilpferd zu tun hat, im Barockstil.
Und das hast du dem Nilpferd so einen fetten weißen Kragen angezogen?
Ja, genau. Genau, ja. Nee, also ganz, ganz wilde Sachen sind da entstanden. Aber cool. Es macht Spaß. Es macht
ja,
super
total.
Spaß. Ja.
Da kann ich direkt mal einhaken. Findest du, also du sagst ja auch so, du hast einfach Momente, wo du selber aus dir heraus was malst, eigentlich jeden Tag, wenn
genau.
Du nicht gerade in der Research-Phase bist.
Genau.
Aber ist das ein Unterschied für dich in deinem kreativen Schaffensprozess, ob du eine Auftragsarbeit sozusagen machst, also ob dir jemand sagt so, ich brauche das und das von dir, oder ob du die Augen zumachst und irgendwie so einen mega Geistesblitz-Moment hast und denkst, krass, bam, das mache ich jetzt hier mal auf die Leinwand oder aufs Papier oder sowas. Also ist der kreative Prozess ein anderer?
Mhm. Ja, ich würde schon sagen, auf jeden Fall.
Ja.
Das muss ich auch erstmal verstehen, dass quasi man als Designer eher ein Dienstleister ist. Also es ist so. Dass man quasi einen Auftrag bekommt und man muss versuchen, den Kunden halt glücklich zu stimmen, weil im Endeffekt willst du ja quasi auch dein Design verkaufen. Deshalb ist der Prozess, wenn ich alleine male, schon deutlich anders. Also da bin ich quasi so gesehen mein eigener Chef so ein bisschen.
Ja, Auftraggeber.
Genau,
ja.
Mein eigener Auftraggeber und je nachdem, wie es wird, so wird's halt. Aber ich finde trotzdem, dass man da so ein paar Brücken auch ziehen kann. Also, dass ich zum Beispiel jetzt auch ein bisschen auch mehr in der freien Kunst unterwegs bin, das hilft mir auch unglaublich im Design, weil ich dann mich vielleicht dadurch ein bisschen mehr fallen lassen kann. Und das ist auch super wichtig. Wenn man verkrampft im Kopf ist, dann wird das meistens nichts. Mhm. Aber wenn du dich fallen lässt, dann kommen dann auch die Ideen, weil dann bist du irgendwas am Sketchen, jetzt zum Beispiel für die Design, und dann passiert dir irgendein kleiner Fehler oder irgendwas passiert, was du jetzt vielleicht nicht direkt so geplant hattest, aber es ist interessant und dann verfolgst du diese Idee, diese neue Idee und so schleichst du dich langsam quasi an. Ja.
Ja. Und was machst du lieber? Machst du lieber Auftrag oder lieber Geistesblitzmomente aus dir heraus? Oder gibt's irgendwas, wo du nachher auf die Ergebnisse guckst und stolzer drauf bist? Also ist man am Ende stolzer, weil man diesen Dienstleisteraspekt, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie gut bedient hat und gutes Feedback bekommen hat? Oder ist man stolzer, wenn man irgendetwas random aus seinem Kopf erschaffen hat und denkt, Alter, das habe ich mir ausgedacht, das war meins, das kommt aus meinem Kopf. So, gibt's da irgendwie so, hast du Lieblingsbabys? Oder?
Gute Frage. Ich glaube, Ich mag beide Babys sehr, weil auf der einen Seite ist es, finde ich, immer schön, ich bin ein sehr freigeistiger Mensch, würde ich sagen, also es ist immer schön, irgendwie komplett ungebunden jetzt irgendwas zu kreieren, so aus dem Nichts etwas schaffen, das finde ich irgendwie super schön. Cool, ne? Aber auf der anderen Seite ist es auch super schön, wenn man am Ende des Semesters quasi so zurückblickend auf dieses Produkt gucken kann und sagen kann, wow, okay, das hat jetzt, du hast es jetzt von dieser Anfangsphase, so dieses, die ersten kleinen Schritte, das Baby hat angefangen zu laufen und jetzt sitzt da und hat Abitur gemacht, so stolzes Elternteil quasi, genau. Ja, das ist auch immer super schön. Deshalb, ich könnte mich, glaube ich, gar nicht entscheiden. Okay. Beides ist eigentlich ein sehr schöner Prozess.
Okay. Ja cool. Was lernt man denn jetzt, ja, du hast es gerade schon eigentlich gesagt, was lernt man im Studium und was muss man schon mitbringen? Also sollte es irgendwas geben, was man auf jeden Fall schon safe können müsste, oder kriegt man eigentlich alles nochmal beigebracht und hat dann eben manchmal ein paar Seminare, wo man denkt, so, oh, Nase bohren, das kann ich alles schon, warum höre ich mir das an so?
Ja, es gibt sicherlich genug Leute, die schon mit einer sehr großen Expertise ins Studium reingehen. Ich würde sagen, das meiste wird da beigebracht bei uns. Also wir haben auch super Professoren, Professorinnen, die uns da wirklich sehr, sehr gut an die Hand nehmen und auch mit einem sehr hohen Niveau halt quasi uns unterstützen. Vielleicht das Einzige, was ich sagen würde, was nicht verkehrt ist, mitzunehmen in das Studium, ist vielleicht so eine Grundkenntnis vom Zeichnen, also so wie gerade, wie man vielleicht jetzt dreidimensional zeichnet, aber das wird eigentlich auch alles beigebracht. Und was, glaube ich, relativ wichtig ist, dass man beobachten kann. Das denkt man eigentlich gar nicht.
Krasser Aspekt.
Genau, aber der Kern, so wie ich das jetzt für mich so ein bisschen definiert habe, ist die Kernkompetenz von Gestaltern und Gestalterinnen, dass man aufmerksam beobachtet, also durch die Welt läuft und nicht einfach nur so, ah ja, okay, da ist eine Bushaltestelle, perfekt. Sondern sich denkt, ah ja, okay, da ist eine Bushaltestelle, aber jetzt sitzt diese eine Person sehr unbequem und jetzt ist diese andere Person da so ein bisschen am Machen und kann nicht richtig auf den Plan gucken. Wie kann ich diese Probleme von diesen Menschen irgendwie lösen? Und dann denkt man auf einmal, eine Bushaltestelle ist aber ein interessantes Ding, vielleicht mal umzugestalten. Also dass man, das ist jetzt nur so ein Beispiel, aber dass quasi, dass man sich Objekte nicht einfach so hinnimmt, wie sie sind, sondern immer irgendwie sieht oder versucht herauszufinden, wie sie in der im Kern aufgebaut sind und wie das halt noch besser gehen könnte.
Ja.
Also was die Probleme der Menschen sind und wie man diese Probleme lösen kann, das ist, glaube ich, so, wenn ich das jetzt so zusammenfassen könnte, irgendwie die Kernkompetenz.
Das ist wirklich was man so, wenn man hört, ja, du bist Designer. Da denken alle, du malst schöne Sachen und dann ist gut.
Genau, ne? Eben. Ja. Das ist auch ein bisschen stigmatisiert. Ja. habe ich genauso gedacht, um ehrlich zu sein. Ein Professor von uns sagt immer, dass immer alle sagen, hier, die Designer, die setzen sich mit einem Gläschen Wein hin und fühlen da jetzt einfach mal ein Rot. Das gibt's bestimmt auch ab und zu mal. Jeder, der beim Design ein Gläschen Wein trinkt, das möchte ich gar nicht.
Gar nicht,
genau,
nicht schlecht reden.
Gar nicht schlecht reden. Kann auch bestimmt mal helfen.
Stimmt.
Genau, aber das ist doch eher schon eher analytisch. Also wir machen halt, gut, natürlich machen wir im besten Fall auch die Sachen schön, weil hässliche Sachen, das brauchen wir nicht.
Nee.
aber vor allen Dingen machen wir Dinge, die Probleme sind, versuchen wir in Lösungen umzuwandeln. Also beziehungsweise eine Lösung für diese Probleme zu finden. Okay. Und das ist eigentlich genau so dieses Ding, was Design ist.
Ja.
Also auf jeden Fall Industriedesign. Natürlich gibt es dann
noch
andere Schienen und es gibt auch sicherlich die Disziplin, die Sachen einfach schön zu machen. Und das hat auf jeden Fall auch die Berechtigung, gar keine Frage. Aber wir kümmern uns ein bisschen so, wie kann ich jetzt schaffen, dass die Person an der Bushaltestelle irgendwie die Tasche aufhängen kann oder sowas, genau.
Ja. Boah, da geht man, ist das nicht, also das ist erstmal so, es ist total interessant, je nachdem, wie viel Zeit das in deinem Alltag einnimmt. Also kannst du überhaupt noch ruhig durch den Alltag gehen, ohne nicht überall zu lösende Probleme zu sehen?
Ja, das verändert dein Alltagsgefühl schon,
absolut.
Auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Aber man lernt halt irgendwann damit einfach auch so zu leben. Also natürlich laufe ich jetzt nicht immer durch die Welt und sehe überall Probleme und potenzielle, genau. Nee, aber man guckt schon anders auf die Dinge und gerade wenn man auch in diesem malerischen oder allgemein so zeichnerischen Milieu, sag ich jetzt mal, unterwegs ist, dann guckt man sich sowieso die Dinge an. Also quasi, wie sieht dieser Baum jetzt wirklich aus? Ja. Wie sieht dieses Auto aus? Damit man sich Sachen einprägt. Das würde ich sagen. Und je nachdem, wie in welcher Aufgabe man gerade steckt, vom Research oder allgemein von diesem Designprozess, nimmt man bestimmte Dinge anders stark wahr. Wenn wir zum Beispiel in dieser Endphase sind, wo wir auf unsere 3D-Modelle rendern heißt das, also quasi so Texturen raufziehen und sowas, dann gehe ich teilweise wirklich aus der Uni raus und denke mir, oh wow, die Straße hier, die ist coole Textur, schön gerendert, oh der Baum, guter Schattenwurf. Also das ist so ein bisschen verrückt manchmal.
Genau. Ja, das hätte ich dich eh noch gefragt. So, was sind alles Elemente beim Design eines Objektes, um die man sich Gedanken machen muss? Also obviously Farbe und Material und Struktur und Größe und eventuell noch technische Funktionen. Gibt es da eine Reihenfolge? Also sagt man, zuerst mache ich das und das und als allerletztes kommt dann die Struktur oben drauf. Nehmen uns da mal mit, wie das läuft.
Genau.
Also, weil das ist ja ein kreativer Prozess, aber du hast gerade gesagt, es ist auch durchaus ein strukturierter Prozess.
Genau.
So, und da ist eben die Frage, gibt es da Best-Practice-Regeln, nach denen man was designen sollte oder ist das einfach so, ich mache jetzt hier?
Also bei uns, es gibt sicherlich ganz, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen, aber wir lernen quasi den Wuppertaler Prozess. Da gibt es sogar einen extra Begriff für.
Am Ende kommt eine Schwebebahn dazu.
Genau, richtig, die holt dich dann ab und dann bist du fertig. Nee, genau, es gibt den Wuppertaler Prozess und nach dem richten wir uns eigentlich auch relativ nah, weil das ist quasi das, was uns so mitgegeben wurde. Und das ist relativ strukturiert, was auch gut ist, wenn man gerade so eine Riesenaufgabe oder die Aufgabe scheint sehr groß und dann hat man so ein bisschen so einen Leitfaden, an dem man sich anhangeln kann. Und das fängt eigentlich damit an, dass wir quasi unsere Aufgabenstellung bekommen, beziehungsweise halt der Kunde pitcht uns die Ideen. Zum Beispiel, da waren wir jetzt letztens, also jetzt gab es Semesterstart und wir haben jetzt ein neues Projekt mit einem richtigen Kunden. Das darf ich jetzt alles nicht so richtig sagen, weil das alles Geheimhaltung ist. Aber da waren wir zum Beispiel beim Kunden in der Produktion und da haben wir quasi gesagt bekommen, was er sich jetzt vorstellt, der Kunde, was verbessert werden sollte und allgemein so quasi, also so ein Pitching, so ein Briefing haben wir da bekommen. Dann geht's los erstmal in die Research-Phase. Das Research ist, muss man sich vorstellen, wie das Fundament eines Hauses quasi. Also wenn das Fundament gut gemacht ist, wird auch quasi das Haus da drauf stabil. Mhm. Wenn das Fundament am Anfang wackelig direkt wackelig ist, dann hört das mit dem Haus auch nichts.
Ja.
Und wir befinden uns gerade in der Research-Phase und dann hat man so ein bis zwei Monate erstmal Zeit. Das ist auch ein sehr, sehr großes Feld in dem ganzen Designprozess. Ja. Hat man erstmal Zeit, alle Informationen, die es irgendwie zu kriegen gibt, herauszufinden. Also wir gehen zu Leuten und machen Interviews. Wir durchforsten das Internet, gucken uns Konkurrenzprodukte an oder Analogieprodukte aus ganz, eigentlich gar nicht zusammenhängenden Branchen. Mhm. Aber da kann man immer wieder kleine so, wie machen die das? Ah, das ist sehr smart. Das könnte man ja vielleicht auch benutzen. Das ist ein sehr wichtiger Prozess. Persönlich finde ich den so ein bisschen fade, weil man da halt die ganze Zeit sitzt und
aber
am Rechner.
Fundament.
Aber das Fundament, genau, eben, das muss halt gegossen werden, das muss halt sitzen. Und nach der Research-Phase kristallisieren sich so Potenziale quasi. Also wir machen eine ganz lange Präsentation dann als Gruppe oder jetzt auch einzeln, je nachdem, ob das jetzt ein Gruppenprojekt ist oder ein Einzelprojekt. Und dann findet man im Research Potenziale, was man dann in Konzepte umwandelt quasi. Und dann sammelt man erstmal, und das ist so ein bisschen auch diese kreative Phase, wo man erstmal sammelt. Also man sammelt erstmal, wir haben mal 50 Konzepte einfach so gesketcht, einfach ganz schnell auf Papier, irgendwie irgendwas, egal wie banal es ist, erstmal sammeln. Und dann kristallisiert sich das so langsam runter, dann fängt man an, die Konzepte zu bewerten. Wie sinnvoll ist das? Und wie kann ich jetzt weitermachen? Und dann hat man am Ende so, bei uns heißt das so drei Globalkonzepte. Also das ist dann so eine Mischung aus so vielen kleinen Konzepten und schon mal in die erste Richtung, wie ein Produkt aussehen könnte. Mhm. Und dann bewertet man auch wieder. Also es ist ein sehr, so raussieben quasi. Mhm. Also es gibt so verschiedene Filter und man siebt immer weiter raus quasi. Und dann ganz am Ende des Research-Konzeptphase hat man quasi eine grobe Idee, wie ich jetzt weitermachen möchte. Ja. Und dann fängt eigentlich erst das Design an. Dann kümmerst du dich daran, darum, wie wird das Produkt aussehen? Wie ist die, also wie wird das aufgebaut? Wie sind die technischen Elemente? So ein Technik-Packaging machen wir häufig, wo wir erstmal grob uns überhaupt überlegen, was muss da alles rein, wie viel Platz braucht die Technik.
Ja, genau.
Und dann geht es dann so ein bisschen in diese Verfeinerung, Raffinierung des Designs. Dann fängt ganz am Ende sitzt man da und macht so 10, 20 Konzepte zu einem kleinen Knopf. Wie kann der Knopf jetzt aussehen? Geht der so nach innen rein? Ist der jetzt so länglich gezogen? Oder ist das vielleicht ein Touchpad oder was auch immer? Also es ist sehr, also es ist so nach und nach ein bisschen wie so kleine Bausteine, die sich dann am Ende zu so einem Produkt dann zusammenfügen. Genau. Ja. Und ganz am Ende ist dann halt noch so ein bisschen diese ganze, also nachdem du quasi ungefähr dein Produkt hast, fängt dann diese ganze Visualisierung an. Also wir gehen dann weg vom Papier oder vom iPad mit den Sketches, gehen wir dann in den CAD-Aufbau, also 3D-Modelle bauen wir dann am Computer.
Ja.
Und danach kommt dann das Rendern, also quasi wir fangen an, das Produkt realistisch aussehen zu lassen, damit man das quasi wie so in so Werbebildern, dass man sich das halt schon mal vorstellen kann, wie das aussieht. Und fangen dann an, schon mal die Präsentation aufzubauen. Das wird dann halt am Ende des Semesters ist das unsere Abgabe, diese Präsentation, die halt auch schon so ein bisschen professionell sein soll, quasi so, hier ist mein Use Case, das und das habe ich mir gedacht, das und das waren die Probleme, das und das waren die Lösungen und hier ist jetzt mein Produkt. Und dann müssen wir dieses ganze Produkt erklären, warum wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Genau, und wie man halt ein bisschen raushören kann, ist das ein super umfangreicher Prozess.
Ja, total.
Das nimmt auch immer wirklich ein ganzes Semester ein. Und es ist halt auch ein sehr zeitaufwendiger, also es ist schon ein zeitaufwendiges Studium, muss ich an der Stelle auch transparent sagen.
Ja.
Aber es macht halt auch unglaublich Spaß, weil du dann am Ende da bist und aus nichts etwas geschaffen hast. Und irgendwann, wenn das Produkt vielleicht, also jetzt nicht im Studium, aber wenn man dann irgendwann professionell arbeitet und das Produkt dann auch wirklich irgendwann existiert, ich glaube, das Gefühl ist auch nochmal sehr, sehr schön.
Das heißt, ihr macht die Produkte am Ende gar nicht. Also ihr schickt die dann nicht irgendwie in einen 3D-Drucker und lasst die irgendwie mal machen oder so, sondern ihr geht bis zum Entwurf und das ist euer Ding. So, ihr schlagt dann noch vor, vielleicht lieber aus Kunststoff machen und nicht aus Metall, aber am Ende ist das euer Entwurf und wie es dann in die Tat umgesetzt wird, das sind dann andere, ist eine andere Profession. Das seid ihr dann ganz
Ja, klar. Genau. Also wir produzieren jetzt die Geräte nicht. Mhm. Also zum Beispiel diese Steckdose, die gibt es jetzt nur so als Modell zum Beispiel. Genau, leider. Aber quasi der Anspruch an die Abgabe ist, dass wir so weit kommen, dass das Produkt in der Theorie jetzt zum Kunden geschickt werden kann und die produzieren das dann quasi. Und jetzt zum Beispiel im sechsten Semester, aber auch im fünften Semester, das sind die beiden Semester, wo es halt so Drittmittelpartner gibt und auch mit realen Firmen halt gearbeitet wird. Und da können die Firmen durchaus dann ihre Lieblingskonzepte kaufen und das wird dann auch in einigen Fällen auch produziert. Also
krass.
Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen auch surreal, dass man im Studium theoretisch schon ein handfestes Produkt produzieren könnte.
Ritterschlag.
Ja, genau, klar, ja. Genau, also.
Du hast gerade eben noch was erwähnt und deswegen war mir das eben auch, hatte ich gefragt, was muss man können, was lernt man alles? Du hast gesagt, diese CAD-Software, ist das was man im Studium lernt, wie man damit umgeht oder sollte man das schon ein bisschen drauf haben bevorher?
Nee, genau, also es lernt man definitiv, also man muss keine CAD-Skills mitbringen. Ich weiß auch, dass aus Erfahrung CAD-Programme sind sehr scary. Mhm. Da sitzt man erstmal ganz am Anfang vor und denkt sich, was mache ich hier genau? Und dann fängt es auch noch an, also am Anfang ist man eher mit so geometrischen Formen unterwegs, aber dann fangen an so frei vom Flächen, also so, das ist die Hölle. Also da werden die Studierenden da super an die Hand genommen, das lernt man dann ab dem dritten Semester, glaube ich. Okay. Aber es schadet natürlich nicht, vorher schon so ein paar Skills zu haben.
Ja. Das heißt aber ab dem dritten, also du hast ja gesagt, in den ersten beiden Semestern findet man sich so ein bisschen, ist die kreative Phase und dann ab dem dritten Semester habt ihr so ein Projekt pro Semester, was ihr dann macht.
Genau, richtig. Dann fängt es an, diesen Wuppertaler Prozess komplett durchzuspielen, quasi pro Semester einmal und ein Semester läuft auch immer so ab, dass wir unser Hauptprojekt haben. Da haben wir quasi ein ganzes Semester Zeit, an einem Projekt zu arbeiten. Und dann haben wir natürlich noch so Zusatzkurse, beziehungsweise halt andere Kurse, die natürlich auch noch wichtig sind. Zum Beispiel jetzt die letzten zwei Semester waren jetzt sehr im Sinne der Nachhaltigkeit. Da haben wir halt nochmal sowas gelernt, wie man auch nachhaltiger designen kann, nachhaltiger denken kann und sowas halt. aber der Hauptaugenmerk ist dann schon auf diesen großen Projekten.
Okay. Wenn man sich jetzt so viel mit Design und man sieht überall Probleme im Alltag, die man lösen muss noch, wie kriegt man den Kopf frei? Also, ich hab bei dir gelesen, du hast mir im Vorfeld ein paar Sachen zukommen lassen, dass du hast auch mal Musik gemacht.
Mhm.
Oder genau. Du machst noch Musik.
Genau.
Und du hast gesagt, du nimmst irgendwie die Musik als Auszeit dann manchmal, um vom Design runterzukommen und dir den Kopf frei zu machen. Aber Richtig. Ist es nicht, also, nimm uns da mal mit, so, du bist ein kreativer Mensch, so, ich kann mit Musik deutlich mehr anfangen, ich kann nur mal gar nicht malen, so, deswegen. Also wenn ich habe so ein Bild im Kopf und dann versuche ich das aufs Papier zu bringen und denke nachher so, ach nee, das sieht überhaupt nicht so aus wie das, was ich im Kopf hatte. Also von daher bewundere ich das, einfach die Augen zuzumachen, sich was vorzustellen und das in die Tat umzusetzen sozusagen, mit Musik geht das. Aber ist das nicht eigentlich der gleiche, also bist du nicht schon wieder im kreativen Prozess? Wo ist der Unterschied, wenn du Musik machst oder wenn du ein Bild malst oder ein Konzept erstellst?
Das ist eine gute Frage. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Könnte man jetzt philosophisch antworten. Also für mich ist das so ein bisschen ein anderer Prozess einfach. Also so Musik ist etwas, was mich irgendwie mein ganzes Leben schon begleitet und es fällt mir super leicht, sich einfach in der Musik zu verlieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum ich dann so ein bisschen mich in der Musik flüchte, wenn ich mal ein bisschen den Kopf frei bekomme, weil ich irgendwie auch so ein bisschen mehr weiß, was man da tut und allgemein der Prozess und die Sinne, die du beanspruchst, sind halt auch anders. Also du bist eigentlich, also du bist quasi gar nicht am Gucken, du bist nur am Hören.
Ja.
Und das ist immer ein bisschen erfrischender. Also so, wenn man immer mal wieder hin und her springt, weil wenn du die ganze Zeit nur eine Sache machst, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung oder Auffassung quasi, aber ich habe bei mir auf jeden Fall bemerkt, wenn ich die ganze Zeit nur eine Sache mache, dann fange ich schnell an, in so einen Tunnelblick zu kommen.
Ja, genau.
Und das ist eigentlich, gerade in so einem kreativen Bereich, ist das eigentlich gar nicht gut. Also das willst du ja eigentlich vermeiden. Und indem du so ein bisschen die Disziplin springst, deshalb mache ich auch irgendwie so unterschiedliche Sachen, weil man da immer wieder auf frische Gedanken, man kommt in einen ganz anderen Denkprozess und löst ein bisschen den alten Denkprozess auf, den zum Beispiel jetzt vom Design. Ich habe jetzt irgendwie eine ganze Woche irgendwas Designtechnisches gemacht und am Wochenende fange ich jetzt ein bisschen Musik an zu machen. Dann löst dieser Design Kopf sich ein bisschen auf und geht in diesen Musikkopf über.
Okay.
Und dann, wenn ich am Montag dann wieder zurückkomme zum Design, ist dann, ah ja, cool, okay, jetzt bin ich nicht mehr in diesen alten, festgefahrenen Straßen, habe ich mein Auto geparkt, sondern bin jetzt auf der Autobahn und fahre wieder Richtung Kreativität quasi.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich finde das andere ist auch ein mega kreativer Prozess, aber das wäre zum Beispiel auch was gewesen, was mich interessiert. Hattest du schon mal so einen totalen Blackout? Also hast du mal eine Aufgabenstellung bekommen und man kennt das ja, also zumindest wenn man mit Worten unterwegs ist, dann gibt es ja diesen Scary, diese Blank Page.
Mhm.
Und man sitzt da und Tag um Tag guckt man auf diese Blank Page und denkt, Alter, ich muss irgendwas schreiben, so, ne? Und dann guckt man aus dem Fenster und das Eichhörnchen ist irgendwie zum fünften Mal da und man denkt, ah, guck mal, Eichhörnchen. Und dann irgendwann denkt man so, ach, ist schon Zeit für Mittag.
Ja.
Das ist total scary, wenn man eine Aufgabenstellung hat. So, klar, wenn man da nur sitzt und denkt, das ist hier einer von meinen freien Designprozessen, dann hat man ja keinen Druck.
Genau.
Aber ist dir das schon mal passiert, dass du wirklich eine Aufgabenstellung bekommen hast und hast gesagt, nee, People, da ziehe ich einen Blank. So, was soll ich hier machen?
Ja, definitiv. Also letztes Semester erst, da haben wir die Aufgabenstellung bekommen. Und
sorry.
Ja, es gehört dazu. Ich glaube, das ist so ein bisschen genauso, wie wir vorhin darüber geredet haben, dass man immer auch irgendwie so ein bisschen Angst hat, dass zum Beispiel jetzt die Zeichnungen nicht richtig sind. So, das gehört irgendwie auch zum Kreativprozess dazu, dass du nicht immer Ideen hast. Das ist auch völlig normal. Wir sind auch nur Menschen, wir sind keine Maschinen, wir sind keine Ideengenerierungsmaschinen, so à la ChatGPT. Hoffentlich ein bisschen origineller als ChatGPT, aber das gehört einfach dazu. Und das Schöne ist halt, dass man dadurch, dass dieser Prozess des Designs so sehr aufbauend oder beziehungsweise eher so rausfilternd ist, sitzt man erstmal da, hat vielleicht nicht unbedingt eine Idee, was diese Aufgabenstellung jetzt richtig bedeutet, aber man geht erstmal ins Research. Und beim Researchen fangen dann an, diese Schuppen von den Augen zu fallen quasi. Mhm. Also so man fängt langsam an, das Produkt oder die Aufgabenstellung zu verstehen, sich was darunter vorzustellen, gerade wenn sie sehr abstrakt gestellt ist, dann weiß man jetzt nicht so genau, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Aber dadurch, dass das halt ein längerer Prozess ist, kristallisiert sich das immer mehr hinaus. Und dann irgendwann ist dieser Magic Moment, wo du dann auf einmal so, ah ja, okay, ich hab's. Ich hab's.
Ertönen die Fanfaren.
Genau. Genau, diese Lampe geht an quasi, ja. Auf jeden Fall.
Okay.
Ja, aber manche Projekte, da weiß man eigentlich auch relativ direkt, worum es geht, was jetzt erwartet wird. Aber das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich.
Und der Moment, also das ist schon wieder interessant, der Moment, das hört sich so an, als ob du sagen würdest, der Moment, in dem ich weiß, was von mir erwartet wird, ist der Moment, wo ich schon ein Bild im Kopf habe. Also ja. Ich könnte ja auch sagen so, ich weiß, was von mir erwartet wird, sorry, ich krieg da überhaupt gar nichts zu aufs Papier. Aber das ist dann bei dir in deinem kreativen Kopf, ist das so, wenn du, so, du sagst, ja, habe ich verstanden und dann geht sofort, wham, Stift nehmen, los.
Ja, genau, dann, also so nach der Research-Phase, genau, dann meistens, also es hilft auch immer sehr, so nach Inspiration zu suchen. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Hilfe.
Wo?
Bei den Designern ist Pinterest sehr stark.
Ah,
Pinterest
okay.
Ist immer so ein bisschen, ja, da kann man sich immer sehr, sehr gut, oder so Sachen wie Behance, das ist so ein bisschen auch, ja, auch so ein, ja, auch so eine Website, wo man so ein bisschen Inspo suchen kann. Da gibt's auch so ein Zitat von, ich glaube, Picasso hat das mal gesagt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das war irgendwie so ein bisschen irgendwie gute oder richtig starke Künstler klauen oder sowas.
Okay.
Was ja erstmal ein bisschen, also so gegen diese Intuition geht, so, ich muss jetzt irgendwas Originales,
ja, genau.
Aber eigentlich, wenn man sich das überlegt, hilft das ziemlich häufig, sich einfach mal Sachen anzugucken, wie macht dieses Produkt das? Vielleicht jetzt nicht eins zu eins zu kopieren, das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja weitergehen in unserer Gestaltung.
Und man will auch nicht verklagt werden.
Und man, genau eben, das kommt noch dazu, genau, weil wir ja natürlich so Gesetzesgebungen lernen wir leider nicht, deshalb müssen wir da sehr aufpassen.
Ja.
aber gerade wenn man auch ein bisschen lost ist, also diesen Writers-Block, sag ich jetzt mal, hat, wie man ihn kennt, dann hilft es unglaublich, sich anzugucken, wie machen das andere Produkte, wie lösen die bestimmte Probleme oder so, auch gerade bei so Detaillierung. Genau, und dann meistens nach dem Research gibt's sowieso schon irgendwie ein Bild im Kopf. Man sollte sich darauf ein bisschen fokussieren, nicht dieses erste Bild im Kopf direkt zu nehmen, sondern auch links und rechts zu gucken. Häufig ist es auch tatsächlich so, dass dieser erste Gedanke, diese erste Idee dann auch die finale Idee ist. Das ist ja auch super, super, also es ist ja auch okay. Aber dass man das alles mal ausspielt, also so dekliniert, wie könnte es noch sein? Also ist jetzt die erste Idee wirklich die perfekte?
Ja.
Und wenn gar nichts hilft, dann Pinterest aufmachen.
Okay.
Und dann mal gucken, wie haben es die anderen denn so gemacht? Und dann kommen bestimmt irgendwann Ideen, auf jeden Fall.
Ja, ja. Du hast schon eine eigene Webseite. Also du hast deine eigene Webseite, du hast darauf deine Projekte irgendwie abgebildet. Du arbeitest nebenbei auch schon, also du machst schon irgendwie, was machst du genau?
Genau, ich arbeite als quasi Freelance-Grafikdesigner mit so einer Gym zusammen quasi. Und wir entwickeln dann zusammen, ich habe da so zwei Jungs, so zwei Ansprechpartner quasi, und wir entwickeln die Kampagnen für die. Also zum Beispiel.
Für online, für Print, für was?
Für alles, genau. Online, Print, genau. Instagram, also so jetzt als Beispiel, die Gym möchte im Januar die ganzen Neujahrsvorsätze abgreifen. Und dann gibt es dann einen entsprechenden Deal, damit das auch ein bisschen schmackhafter gemacht wird, ein bisschen attraktiver, und ich versuche dann quasi diesen Deal irgendwie auf einer Grafikseite irgendwie oder halt als Grafikdesign irgendwie rüberzubringen.
Mhm. Genau, das sieht man auf der Webseite, das kann man sich da angucken. Du hast da aber ganz viele verschiedene Abbildungen, also ich muss jetzt raten, ne? Wie gesagt, was da alles ist. Also ich hätte jetzt mal geraten, da ist Öl auf Leinwand dabei, da ist ein Linoldruck dabei, da sind Tuschezeichnungen, Graffiti und digitale Sachen.
Mhm.
Was ist dein Lieblingsmedium? Womit arbeitest du am liebsten?
Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Ich finde, jedes Medium hat irgendwie die eigenen Vorteile und Nachteile, auf jeden Fall. Ich liebe es einfach zu experimentieren, deshalb kann man das nicht so genau sagen.
Stichwort Teppich.
Genau. ich würde sagen, am meisten mache ich schon mit Acryl, denke ich mal.
Okay.
Das ist so ein bisschen einfach das Einfachste. Viele andere Medien sind auch so ein bisschen, da wird man schnell schmutzig und die eigene so Wohnumgebung wird dann schnell bekleckert oder sowas. Was immer am leichtesten ist, ist digital. Also da kann man auch immer sich ausleben, auch gerade wenn man unterwegs ist. Ich war jetzt im Urlaub, Tablet mitgenommen und dann machst du einfach irgendwas. Also das ist, glaube ich, das Einfachste.
Ja.
Acryl macht sehr Spaß. Kohle macht auch Spaß. Ich kann es nicht genau sagen. Ja. Alles macht Spaß.
Ja, aber du musst es halt alles mal probieren.
Also genau, richtig. Ne, ja.
Du hast vermutlich schon früh angefangen, alles mal zu probieren.
Ja, schon sehr experimentell freudiges Kind auf jeden
Fall. Meine Mama schön immer bunte Hände an die Tapete.
Genau, so. Ja. Immer alles auch angefasst und sowas. Mama musste mir immer damals alles aus der Hand nehmen, weil direkt alles in die Hand genommen wurde. Oder.
Das heißt aber, da war auch schon diese Affinität zum Technischen irgendwie.
Ja, irgendwie. Weiß nicht, ich mag's, oder ich versuche die Sachen zu verstehen.
Haptisch.
So ein bisschen, genau, haptisch, super wichtig, super wichtiges Hilfsmittel, um irgendwas zu verstehen.
Ja.
Es sind die Hände, auf jeden Fall.
Vielleicht ist es, also das war für mich halt so wegen dieser Zwisch zwischen Musik und Kunst, so war interessant zu erfahren, warum ist es denn dann jetzt die Kunst geworden und nicht die Musik? Also hättest du dir auch vorstellen können, dass du Profimusiker wirst, oder ist da die Angst mit, kann man damit überhaupt Geld verdienen, noch ein bisschen größer als mit Design?
Ja, definitiv. Und ich höre meine Mutter da gerade so ein bisschen im Nacken so, mit Musik kannst du nichts anfangen. Mach's nebenbei ein bisschen, aber fokussier dich auf eine Sache.
Ja.
Nee, klar, der Wunsch des professionellen Musikers ist auf jeden Fall da. Den versuche ich auch irgendwie so ein bisschen zu folgen. Aber ich bin mir selber so ehrlich und gestehe ein, dass es halt auch ein sehr, sehr harter Berufszweig ist und es ist nicht viele können damit leben oder halt
davon,
genau. Also es ist ein sehr ungeregeltes Leben, würde ich sagen.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein Leben, was ich mir auf jeden Fall auch vorstellen könnte und auch wünsche. Aber warum es jetzt doch eher Design geworden ist, ist, weil das vielleicht für mich auch nochmal ein bisschen handfester ist. Also man kann dann auch ganz normal in einer Agentur angestellt werden oder bei einer Firma. Vielleicht sind meine Eltern damit auch ein bisschen zufriedengestellt.
Schön. Das sind alles Fragen, die ich hier noch stehen habe. So, machen sich die Eltern Sorgen mit, Junge, mach doch was Ordentliches.
Genau,
oder?
Genau. Ja. Mach doch BWL und dann geht's dir gut.
Ja.
Nein, aber ja, ich gucke da einfach ein bisschen, wie es wird, versuche das beides so ein bisschen unter einen Hut zu bekommen, und wenn das eine wird, dann ist es top, wenn das andere nicht wird, dann ist es auch nicht so schlimm. Vielleicht kann man das ja irgendwann verbinden, vielleicht. Meine große Interesse ist auch so Musikdesign, also quasi Design von Musikinstrumenten oder Musikinterfaces und sowas.
Nice.
Also vielleicht kann man ja diese beiden Sachen so kombinieren. Das ist auch dann so ein quasi so ein unique Nische, die man dann noch bespielen kann.
Ja,
genau.
Ja. Das heißt, du hast aber, also erstmal musst du jetzt deinen Bachelor machen, ne? Du bist jetzt im sechsten Semester.
Genau.
Wie sieht eure Bachelorarbeit aus? Also ihr schreibt dann ja nicht vermutlich eine klassische Bachelorarbeit, sondern ihr macht vermutlich irgendein Projekt.
Also es gibt auch einen schriftlichen Teil. Das, genau wie das funktioniert, das weiß ich jetzt noch nicht. Da habe ich mich jetzt noch gekonnt, das alles ignoriert. Weil ich da auch schon ein bisschen genau. Existiert nicht. Alles, was ich nicht sehe, ist nicht da. Gibt einen schriftlichen Teil, und dann wird das ganz normal auch wie sonst halt auch in den unteren Semestern halt ein Produkt geben. Es gibt eine, also man setzt sich mit zwei Professorinnen hin am Anfang, die man sich auch selber auswählen kann, bespricht ein mögliches Themenfeld oder bekommt eins, wenn man gar keine Idee hat. Dann ist das der ganz normale Wuppertaler Prozess, den man dadurch lebt.
Und dann reichst du nachher als Abschlussarbeit dieses Projekt ein.
Genau, richtig. Und dann hat man am Ende nochmal so eine Bachelor-Präsentation vor versammelter Mannschaft. Ganz stressig. Ja. War jetzt letztens auch. Also auch super, super Projekte da gewesen und sehr inspirierend auch alles, wenn man da selber als Student nochmal sitzt.
Ach, ihr dürft dann den anderen zugucken aus dem Jahrgang vorher?
Genau, ja. Wow, das ist natürlich auch noch mehr. Nein, gar nicht. Gar. Super, super entspannter.
Ja, und dann, wenn du das natürlich alles ganz brillant hinter dich gebracht hast, gibt es hier einen Master? Kannst du in den Master einsteigen? Hast du das vor? Kannst du schon so ein bisschen abschätzen, wie es in deiner Zukunft weitergeht?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt hier einen Master, der ist etwas anders als unser Bachelorstudiengang. Also es heißt, okay, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil meine Freundin studiert den Master, deshalb ich krieg heute hoffentlich keine Schimpfe.
In der Haue.
Genau, aber da wird quasi eher Innovationsstrategien betrieben. Das ist eher ein eher theoretischer Master. Also die sind da zum Beispiel gar nicht mehr richtig am Produkte designen. Sie setzen sich sehr intensiv mit Produkten auseinander auch.
Mhm.
Also zum Beispiel jetzt letztes Semester die Masterarbeiten haben sich über Reparaturfähigkeit von Produkten befasst.
Mhm.
Auch super spannendes Thema.
Also und auch Nachhaltigkeit.
Genau, auch nachhaltig, genau.
Nice.
Mit unserem Bachelor hat das per se jetzt nicht mehr ganz so viel zu tun. Also du bist nicht mehr am Produktedesign. was für die einen oder anderen natürlich sehr spannend ist. Mhm. Ich weiß es noch nicht genau, wo es dann mich hinzieht. Ich werde den Master wahrscheinlich hier nicht machen. Ich glaube, ich würde mich nochmal vielleicht so ein bisschen mehr in diese Management-Schiene von Produkten orientieren. Oder vielleicht nochmal was ganz anderes machen. Manche machen auch nochmal eine Ausbildung danach.
Ja.
Oder das ist so ein bisschen immer die Frage. Ja. Wie geht's weiter? Aber das ignoriere ich auch momentan gekonnt.
Okay, das ist
erstmal Bachelor machen.
Können Mama und Papa noch lange fragen, was machst du denn jetzt?
Ja, ja. Weiß ich noch nicht, Mama.
Vielleicht machst du ja auch einfach Teppiche.
Ja, genau, wenn es funktioniert.
Unfassbares Hobby, habe ich noch nie von jemandem gehört, aber mega. Jetzt noch zum Beispiel eine Frage generell zur Zukunft des Designs. Wie gesagt, Menschen wie ich, die überhaupt nicht malen können, die sind in letzter Zeit relativ glücklich. Denn Menschen, die gut sind mit Worten, aber nicht malen können, die haben jetzt die Option mit generativer KI. Hast du Angst, dass du irgendwie als Designer irgendwann überflüssig wirst? Egal, in welchen Bereich du gehst, so wenn man irgendwann sich hinsetzen kann und irgendwo einen Prompt eingibt und sagt, ich hätte gerne das und das und dann kommt so eine KI und sagt, hier ist es.
Ja.
Die muss den ganzen Wuppertaler Prozess nicht durchlaufen.
Man promptet den Wuppertaler Prozess. Es ist auf jeden Fall ein super großes Thema bei uns natürlich, in jeder Kreativbranche gerade. Es zieht ja, glaube ich, gerade wie ein Sturm durch alles Mögliche durch. Ich habe da, um ehrlich zu sein, nicht so große Angst vor, weil ich das eher als ein Tool sehe. Ich denke, KI spiegelt quasi auch immer so ein bisschen den Durchschnitt der Gesellschaft wieder, beziehungsweise nimmt sich ja auch Inspiration aus dem Internet oder quasi aus den Datenbanken, die es gefüttert wurde. Und die Frage ist wirklich, ob man durch KI auch eine krasse Innovation erkennen oder ausdeklinieren kann. Und was ich finde, was wir als Menschen der KI weit voraus haben, ist, dass wir uns empathisch in andere Menschen versetzen können.
Ja.
Und das ist vielleicht so dieser Full-Circle-Moment, dass quasi der Designer, die Designerin, die einen guten Job macht, sich den Problemen der Menschen annehmen kann und empathisch da rein versetzen kann. Natürlich ist KI ein super Tool, vor allen Dingen, wenn es gerade geht, so viele wie möglich Varianten oder Variationen von einer Idee zu generieren.
Ja, genau.
Also eventuell könnte man sich vorstellen, dass irgendwann so das Sketchen an sich oder dieses Ausrendern oder sowas, dass das irgendwann vielleicht halt nicht mehr gebraucht wird.
Mhm.
Aber solange man sich da so ein bisschen anpasst, finde ich, also so immer ein bisschen auch mit der Zeit geht und da nicht Angst vor hat, vor diesem KI-Thema, sondern so offen damit umgeht und da eher quasi mitspielt, also das wirklich als Tool nimmt, glaube ich, sind wir super gut gewappnet für die Zukunft. Also ich glaube, ersetzen wird das den Designer, die Designerin nicht. Es wird ein anderes Arbeitsbild geben, das glaube ich auf jeden Fall, aber einfach mal gucken.
Ja.
Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach mal gucken.
Das heißt, weil die KI nicht erkennen kann, wo man an der Bushaltestelle die Tasche...
Richtig, genau. Die KI könnte dir 100 super schöne Bushaltestellen generieren, aber...
Aber nicht das menschliche Problem
dahinter sehen.
Ja, okay. Das heißt, du blickst generell noch sehr optimistisch in deine Zukunft, egal ob du als Freelancer endest oder ob du angestellt, also egal, wo es dich dahin treiben wird. Du bist immer noch voll davon überzeugt, dass du mit dem Design was Gutes gemacht hast.
Absolut.
Hast du irgendwas, was du allen anderen, die jetzt vielleicht noch zweifeln, ob sie Design machen sollen, mitgeben würdest?
Als Argument, das zu machen?
Ja.
Es ist ein cooler Beruf. Es macht super viel Spaß. Ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich jetzt lange Abende da sitze und sketche und dann irgendwie nicht mehr so Bock habe, irgendwie jetzt die 20. Seite zu füllen, denke ich mir, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Excel-Tabellen angucken, so, das wäre vielleicht etwas, wo man sich beschweren könnte, aber ich zeichne jetzt die ganze Zeit, was gibt's denn Cooleres irgendwie? Und was super spannend ist, finde ich, dass man irgendwie die Zukunft auch mitgestalten kann. Das war mir sehr wichtig irgendwie auch, als ich aus dem Abitur rausgekommen bin, da habe ich mir auch erstmal überlegt, wie kann man jetzt irgendwie dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft vielleicht ein bisschen, also ich sag jetzt nicht, dass das jetzt das weltveränderndste aller Zeiten wird. Aber man kann so ein kleines Stückchen dazu beitragen, dass man doch irgendwie ein bisschen angenehmeren Ort schafft auf dieser Welt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das ist ein guter Grund, Design zu studieren, dass man Menschen hilft eigentlich im Endeffekt.
Absolut.
Im besten Fall.
Mega Schlusswort. So, hier brechen wir die Zähne ab, das besser wird's nicht. Tobias, ich danke dir total, dass du da warst und das mitgemacht hast und dass du so begeistert von deinem Fach erzählst und einem nochmal so viele andere Einblicke gibst, also wirklich so nochmal so viele verschiedene Perspektiven auf dieses Thema. So, wer hätte drüber nachgedacht, dass Designer die Welt verbessern wollen und überall also Probleme lösen möchten und ich hoffe, dass das allen Leuten, die da draußen, die sich für das Thema Design interessiert haben, jetzt den nötigen Push gibt und sagen, ich mach das, das hört sich total cool an.
Ja,
vielen Dank.
Ja, gar kein Problem.
In diesem Sinne hoffen wir, dass der Funke der Begeisterung auf euch da draußen übergesprungen ist und dass ihr beim nächsten Mal wieder Bock habt, einzuschalten und uns zuzuhören. Und bis dahin, wie immer, bleibt alle ein bisschen verrückt und passt gut aufeinander auf. Tschüss!
Tschüss!